Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex.
Und Filme zum Dessert, das machen wir jetzt öfter mit diesen.
Guck mal, ich habe gedacht, ich drehe das mal um.
Das haben wir irgendwann schon mal gemacht, das hat mir ganz gut gefallen, da war ich ganz überfallen. Aber jetzt lief das ja wie eine richtige Anmoderation. Hinterlasst uns 5 Sterne und empfehlt uns weiter für dieses
super. Man darf auch nicht immer an sich selber denken und an seine eigene Podcast, sondern auch mal an die anderen.
Das ganze Netzwerk. Hast du die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung hier in Hamburg schon gesehen, wo alle hingehen? Ich war da gestern und sie war sehr schön, aber sehr, 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 sehr voll. Andere Abenteuer habe ich nicht erlebt.
Ach so. Wo war ich denn gerade? Ich war auch irgendwo.
Auch bei Caspar David Friedrich
wieder. Nee, da war ich nicht.
Schade.
Wo war ich denn? Ach, ich war in der HFBK. Ich war in der Jahresausstellung letztes Wochenende. Das war auch ganz hübsch.
Warum bin ich denn da vorbeigelaufen? Da waren auf jeden Fall ganz viele hippe Menschen vor, als ich da letztes Mal vorbeigeschlendert habe.
Also mal wieder so Zeit. Donnerstagabend geht es ja immer richtig ab. Da ist dann immer die große Eröffnung. Das ist halt eine riesengroße Party. Das kann ich sehr empfehlen.
Da war ich glaube, bei einer Kulturveranstaltung in Munzburg und bin dann abends vorbeigeschlendert und habe gedacht, Mensch, warum sind denn hier jetzt auf dieser Ecke der Stadt noch so viele hippe junge Menschen mit Kurzhaarfrisuren unterwegs?
Ja, das kann ich jedem empfehlen, da einmal im Jahr zur Jahresausstellung, das ist immer ein großer Spaß. Und ich habe es leider erst am Donnerstag überhaupt erfahren, dass es da ist und ich kam aus Bremen wieder von einem anderen Projekt. Wir haben ein sehr schönes Theaterprojekt da gefilmt.
Schön.
Ja, das war ein großer Spaß. Und dann war ich aber ein bisschen kaputt, um da irgendwie abends noch da zu feiern.
Wir sind
und ich war am Sonntag
Jüngsten,
da.
Nicht mehr so Party-Animals, das ist ganz schwierig.
Ja, ich kenne aber auch aktuell, ich glaube, eine Person, die da aktuell studiert. Das waren schon mal mehr.
Ich glaube aktuell keine. Ich glaube, das ist alles aus meine Bekannten studieren nicht mehr. Woher soll ich die alle noch kennen?
Ja.
Schade.
Aber man lernt die da vielleicht kennen.
Das kann ich sag ja, da wäre ich ja auch gerne irgendwie vielleicht hingegangen, dies, das. Ich habe es nur halt spät mitbekommen, kam selber vom Job und dann habe ich von meinen Kulturerlebnissen erzählt und viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich war bei meinen Eltern, kennst du Sprotten? Nee, Stint. Stint, nicht Sprotten, Sprotten sind ja. Stint.
Auch Fischis.
Ja, ja. Das ist immer, sind immer die Stint-Tage.
Achso, gibt's Fischi.
Ja, ja, das ist die Stint-Saison, dann wird Stint satt gegätzen im alten Land.
Richtig
voll fressen und dann wird auch mal kurz die eigentliche Ernährungsphilosophie über Bord geworfen, um ganz viele Babyfische zu essen, die totfrittiert werden. Aber das ist immer gut, dann gibt es Schnappi und so, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Aber, apropos nicht viel passiert, es passiert ja auch nicht so richtig viel im Kino. Ich glaube, der eine Wermutstropfen, den ich habe, ist, dass ich Godzilla-1 verpasst habe.
Oh, da war ich drin.
Ja, ich weiß, ich hätte den gerne sowohl gesehen als auch besprochen. Hm. Ansonsten warten wir, glaube ich, relativ sehnsüchtig auf den zweiten Dune-Teil, dass A, überhaupt mal wieder was passiert und B, auch die armen Kinos mal wieder Geld einnehmen. Weil dieser Spider-Woman-Film soll ja auch floppen wie die Hölle. Es kam noch irgendein DC-Movie raus, der keinen gejuckt hat. Aquaman. Aquaman 2 hat keinen gestört oder gejuckt oder sonst was. Ich glaube, da haben sie auch Rekordminus gefahren. Hm. Außer, glaube ich, drüben in Asien. Ich glaube, da ist er noch relativ beliebt, der Aquaman. Aber,
Ich war zuletzt ein zweites Mal in Poor Things.
Stimmt, da haben mir ein paar Leute von erzählt, tatsächlich. Vielleicht ist das ja auch, wäre das die Rettung gewesen, aber ich warte jetzt auf eventuell auf diese Frankenstein-Verfilmung oder auf Dune 2.
Ja, ich warte ja noch ein bisschen auf Nosferatu, der soll ja dieses Jahr auch noch kommen.
Stimmt, der Guillermo del Toro Nosferatu, ne?
Nee, von, wie heißt der Kollege, der auch den Leuchtturm gemacht hat und so.
Er macht nicht Guillermo del Toro, der macht Frankenstein, ne? Aber dann kommen jetzt 2 Frankenstein-Filme dieses Jahr raus?
Ja, Poor Things ist ja im Prinzip auch eine Frankenstein-Geschichte.
Dann kommen 3 Frankenstein-Filme jetzt raus?
Scheint offenbar gerade wieder
Die ganzen Monster, apropos Monster, wir kommen jetzt zu Nicolas Cage. Nee, eigentlich wollte ich ja zu Nicolas Cage.
Nicolas Cage hat auch vor kurzem
ein Monster gespielt. Ja, eben,
ich
gut.
Kurz gesagt, wir haben uns jetzt für diesen Film entschieden. Ich hätte auch noch Renfield ins Rennen geschickt.
Ja, du hast
auch
recht.
Noch nicht gesehen.
Auf jeden Fall, weil so wenig kinomäßig unterwegs ist, haben wir überlegt, wir gucken uns jetzt einfach einen der neueren Cages an. Über den
mit
kann man
Nicolas fucking. Ja, ist semi-mimig, der Film.
Mich hat der Film halt auf der Frontpage von Amazon so angesprungen. Dachte, hä, krass, gar nichts von mitbekommen. Und dann über die Tage hinweg kamen immer mehr Memes und GIFs zu diesem Film raus. Ich glaube, das bekannteste GIF zu dem Film ist Pedro Pascal wieder, so ganz manisch lacht, weil er während er auf LSD Auto fährt. Dann bin ich jetzt hier reingekommen, hab gemeint, Mensch, was ist denn mit diesem GIF-Film, mit dem GIF-Olas Cage-Film? Da hast du gesagt, hey, den habe ich schon vor 100 Jahren gesehen, aber wir können den gerne besprechen. Und jetzt applaudiere ich dir für diese Opfergabe, weil hätte ich gewusst, wo der Film überall so hingeht, hätte ich vielleicht gesagt, guck ihn dir doch einfach mal an und komm in 2 Stunden wieder und ich mache währenddessen was anderes.
Ja. Wir sprechen über The Unbearable Weight of Massive Talent, der jetzt offenbar nur noch Massive Talent heißt.
Ja. Streaming-Title, das gibt es ja öfter, wenn Leute beim Streamer landen, dass sie noch vereinfacht.
Ich habe mich gerade gefragt, wie der auf Deutsch hieß. Ich habe den vor, wie lange mag es her sein? Also, mindestens ein Jahr habe ich den in der Sneak gesehen, im Kino tatsächlich.
Getränk verloren, da ist es. Ja, und wie war's?
Er hat mir beim ersten Mal gucken in der Sneak definitiv besser gefallen als jetzt heute. Vielleicht aber auch, weil du nicht ganz so viel Euphorie gezeigt hast wie das Sneak-Publikum und mich hast mitziehen können nochmal.
Ach so, das wäre meine
Sache. Ein zweites Mal auf der Reise. Das ist komplett deine Schuld.
Ja, wäre meine Aufgabe gewesen, dich wie so ein Packesel über den Mountain zu scheren.
Ein großer Cage-Fan, der das alles feiert, sobald sein Name ausgesprochen wird.
Oh, jetzt sag ich mal was ganz drastisch ist. Ich finde das schon amüsant, was der so macht.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in Willy Wonderland auch schon gesagt habe. Ich finde manche Entscheidungen so, das ist schon lustig, den anzugucken. Ich bin aber nicht so ganz doll drin in der Cage-Kirche. Also, es ist nicht alles ein Geniestreich, was der arme Mann macht.
Also ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht irgendwie jedes Fazit jetzt in den ersten 2 Minuten droppen.
Ja.
Aber ich sag mal so, als ich den gesehen habe, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich 2023 war oder dann, weil du meintest, der kam 2022, glaube ich, raus.
Ja, ja.
Ob
aber vielleicht ist er 22 gedreht und kam erst 23 in.
Ja, not sure. Also der müsste irgendwie im. Ich weiß nicht genau, wann ich da im Kino war. Aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck, da wird das Cage-Fieber höher, als es jetzt ist, weil da noch das ist so ein.
Aber ganz viele haben auf Renfield gewartet, also die ersten Trailer und Pressefotos.
Aber Renfield kam deutlich später zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber ich meine, dann ist es wieder aufgeflammt. Also entweder war es immer schon am Simmern oder ist es wieder aufgeflammt, weil
naja,
als Renfield kam, war.
Also ich meine, grundsätzlich bin ich ein großer Cage-Fan, aber die Sache ist halt, ich fand zu dem Zeitpunkt war das auch so ein Internet-Hype, der da so rumging und ihn, vielleicht auch war es ein bisschen Promo für den Film, das kann ich jetzt auch nicht richtig beurteilen.
Mhm.
Aber ich hatte den Eindruck, also A ist Nicolas Cage-Karriere natürlich schon echt spannend, so angefangen ist ja aus dem Coppola-Clan.
Ja.
Die ersten, glaube ich, 2 Filme hat er auch unter Francis Ford Coppola ja mitgespielt und hat dann ja auch echt konstant echt viele auch coole Rollen gespielt und lustige Filme, um dann ja irgendwann plötzlich so ein Actionstar zu werden, wo man sich ja auch eigentlich in den 90ern dann gefragt hat, wie kam denn das jetzt, dass er bei The Rock und Con Air plötzlich so ein zweiter Bruce Willis
wurde. Es gab
wurde.
So ein Poster, ich weiß nicht mehr, aus welcher Fernsehsendung ich das rausgelöst habe, da waren so die Actionstars der 2000er oder so. Also damals, nicht jetzt retrospektiv, da war ich klein. Und da war so ein Poster, ich glaube, da haben sie so ganz schlecht, nicht mal Photoshop, wahrscheinlich damals, weil es noch vor 100 Jahren war, so mit Schere ausgeschnitten. Und da waren sie alle drauf. Und da war, Sly und Bruce und Arnie. Und da haben sie tatsächlich auch irgendwie Nicolas reingepackt, weil der eine Zeit lang im Verständnis echt so ein Mainstream- Hauptdarsteller, Bankable Hero, wie man so schön sagt auf Englisch, war.
Ja, wenn man sich überlegt, da waren ja auch echt einige große Filme bei. Also Face Off hier auch sehr prominent zitiert, wie gesagt, Con Air, The Rock.
Con Air hat, glaube ich, damals wie dämlich Geld verdient.
War da noch eine Bruckheimer-Produktion, Gun in 60 Seconds war auch mit ihm.
Stimmt.
Hier National Treasure, Disney war eine große Rolle. Also der hat schon echt auch einige fette Dinger gemacht.
Ja, ja,
so.
Ja.
Und dann, klar, später ging das dann mehr in Richtung Ghost Rider und so. Übrigens auch in deinem Podcast, glaube ich, besprochen.
Genau, die Ghost Rider-Filme, wo man ein bisschen was für gewinnen kann. Und ich überlege gerade, ob ich zu den Ghost Rider-Filmen sogar ihn so ein bisschen abgekultet habe und ob ich mir gerade aktuell widerspreche. Aber das Risiko muss ich eingehen. Ich habe das Gefühl, dass ich nie immer so doll geklatscht habe, wenn Nick Cage was Neues gemacht hat, wie andere Leute in meinem Umfeld.
Warst du auch nicht jemand, der hier The Beast sich 100-mal irgendwie auf
natürlich,
YouTube
angeguckt hat? Natürlich, und das wurde rumgeschickt und auch in so im ICQ-Chat oder wie das alles heißt, auch gerne zitiert und wieder da auch wieder GIFs und Memes. Ich glaube, über GIFs und Memes wird eh zu reden sein und über Popkultur vielleicht an sich. ich kriege nicht dieses warme Verliebtheitsgefühl, wenn Nicolas Cage irgendwo auftaucht. Und ich habe das Gefühl, das haben manche Leute schon ganz dolle.
Ja, also mich verfolgt das schon lange, muss ich sagen. Ich, jetzt gerade, wenn ich zurückdenke.
Finde ich ihn auch als Mensch irgendwo auch irgendwie interessant, auch mit seinen ganzen, mit seinen Superman-Marotten. Er hat ja seinen Sohn KL genannt und hat irgendwie überall Superhelden-Tattoos und wollte, also deswegen hat er auch Ghost Rider, glaube ich, zweimal mitgemacht, weil er ja auch ein Fan davon ist, einen Superheld zu spielen, und hat sich irgendwann wie ein Schwachsinniger in Europa Schlösser gekauft, bis er gemerkt hat, dass ein Schloss auch so
haben. Ich glaube, Superman sollte auch mal spielen, ne?
Genau, der Tim Burton-Version. Deswegen hat er doch in The Flash so einen unseligen Cameo, wo er als Superman da rumfliegt und so. Und riesiger Elvis-Fan und sammelt irgendwie schrägste Sachen.
Mhm.
Das sollte mir eigentlich schon alles sympathisch sein, so. Und ist er, glaube ich, auch als Person. Und gerade, wie du sagst, sein Lebenswerk ist ja unumstritten.
Mhm.
Ich verstehe nicht, ob alles immer so mega abgekultet sein muss, wenn er auf einmal anfängt, irgendwie Zuckungen zu ringen. Das ist jetzt mehr Al Pacino, du weißt, was ich meine.
Ja.
Wenn, also das ist ja immer so sein Trick, dass er dann irgendwie anfängt, irgendwie seine Betonung komplett zu verlieren und irgendwie sich zu überschlagen und rumzuschreien und rumzuwerfen, egal in welcher Rolle. So.
Ja.
Michael Keaton in Batman 1 zu zitieren, let's get nuts.
Also ich sehe das ein bisschen ambivalenter. Ich kenne, also die Sache ist halt jetzt, wenn man über Nicolas Cage spricht, glaube ich, haben die meisten halt nur noch Quatschfilme im Kopf.
Ja.
So. Also bestenfalls auch nochmal Con Air, aber dann auch, na, wie heißt denn der Film? Also Dinge, wo er so überchargiert. Dieser Vampirfilm zum Beispiel, den er da auch mal irgendwann gemacht hat. Wie heißt der denn noch? Der ist ziemlich mimig geworden. Irgendwie 90er oder so. So ein Vampirfilm, wo er, ich komme gerade nicht drauf.
Hilf mir mehr. Ich habe gerade keinen, ich dachte, das Renfield wäre das erste Mal, dass er ein Vampir spielt.
Nee, es gibt noch diesen anderen, ja egal, wir können es gleich mal nachgucken. Oder, ja klar, alle denken an Wicker Man und so.
Genau.
Aber der hat zwischenzeitlich auch echt so ein paar kleine Filme gemacht. Jetzt spontan denke ich an 2 Millionen Dollar Trinkgeld zum Beispiel.
Das ist stimmt, so eine romantische oder hat er nicht Komödie. Auch diesen Weatherman und Adaption und sowas mitgespielt?
Genau, Adaption, fantastisch. Lustigerweise, wenn man jetzt über diesen Film hier spricht, ja auch eine Rolle, wo es ihn zweimal gibt.
Ja.
Hier bildet er sich ja sein alter Ego aus Wild at Heart ein.
Mhm.
Auch mit einem ganz schlechten Wild at Heart T-Shirt, damit es auch Dümmsten verstehen.
Ja.
Ich glaube, man kann sogar den Filmtitel lesen auf dem T-Shirt. Ja, muss man gleich mal drüber reden, was wir davon zu halten haben. Aber auf jeden Fall echt viele Filme, wo ich finde, dass er eben nicht so überchargiert. Also wo er einfach wirklich ein ziemlich guter, ganz normaler Schauspieler ist.
Ich wollte ja auch nicht sagen, dass er das in jedem Film
macht. Und was ich aber noch dazu sagen, Vampire's Kiss, by the way, 89, den ich meinte. Die Liste ist einfach so krass, wie viele Filme dabei sind. Also Kiss of Death, Leaving Las Vegas war damals auch ein Riesending, weil er da, glaube ich, das erste Mal wirklich Oscar-nominiert war, 95. Yeah. Spiellaufzeit, Stadt der Engel, das Remake, 8mm, Bringing Out the Dead, nur noch 60 Sekunden. Family Man ist auch so ein Familiendrama. Oder Komödie. Windtalkers zum Beispiel, auch nochmal John Woo, glaube ich.
Ja, ist ein John Woo-Film.
Ohne Ende Filme. Also World Trade Center war, glaube ich, Oliver Stone.
Das war ein Schrottfilm. Hilfe.
Ja, Bangkok Dangerous, das Remake war auch schrecklich. Knowing, auch hier mit Nick, glaube ich, mal besprochen von Projas. Bad Leutnant, Cop ohne Gewissen von Werner Herzog. Also die Liste ist einfach, die hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Also das ist schon grundsätzlich erstmal komplett beeindruckend. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, dass ich finde, dass diese mimigen Momente in den meisten Filmen in dem Film ganz gut funktionieren. Die werden erst so mimig, finde ich, also dass man sich über sein Schauspiel irgendwie amüsiert, wenn man sie aus dem Kontext zieht.
Gehe ich teilweise mit.
Weil vieles, was dann so viral gegangen ist, ist mir nie negativ aufgefallen, wenn ich die Filme geguckt habe. Und hier
nicht
ist es
mal
halt,
die Bees?
Ja gut, The Beast, ich glaube, das war auch einfach kein guter Film. Aber ich glaube, außer den Memes habe ich nie was von dem Film gesehen. Ich kenne das Original, aber das Remake habe ich nie geguckt.
Das Remake habe ich gesehen, da war schon damals, also das war schon, glaube ich, vor meiner Meme-Zeit, da war The Beast, also da war die ganze Performance schon irgendwie komisch. Ich würde dir teilweise aber recht geben, dass es natürlich alles noch sehr viel doller, merkwürdiger wirkt, wenn du so eine Best-of-Manic Nicolas Cage Compilation auf YouTube oder sowas schaust.
Ja.
Wo du denn wirklich 16 Minuten lang Verrenkungen und Geschreie hast, dann wirkt es ja extra dolle. Gehe ich mit. Aber irgendwann irgendwann wird das Meme ja größer als die Person. Also Popkultur überrollt dich. Wenn du zu so einer selber eingenommenen Cockpop-Cockkultur, Popkultur. Ja, Popkultur. Also wenn du wirst ja irgendwie ein Abbild deiner selbst, du wirst ja eine Pastiche sozusagen.
Ja, also ich mag, was er versucht. Also er sagt ja selber, wird ja in diesem Film ja auch mehrfach zitiert, dass er Caligari gut findet und überhaupt Stummfilm, Zeit und Expressionismus. Ja, ja. Und das ja aber auch offenbar, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch bei Vampire's Kiss schon der Fall war, dass er dieses Stummfilmspiel so als Vorlage genommen hat für das, was er denn da verkörpert hat. Mhm. So. Und das war ja immer sehr ausladend und so. Und das, was er so beabsichtigt hat, ihm jetzt so als Vorwurf zu machen, weil ich finde, er macht es ziemlich gut, muss ich sagen. So.
Es ist gar kein Vorwurf, es ist einfach nur interessant. Es ist ein Beobachtungsgegenstand, das kannst du nicht, und irgendwann musst du auch damit umgehen. Genau. Hast du so ein bisschen Ahnung, was George Takei beispielsweise für ein Image hat in den USA?
Nicht wirklich.
George Takei hat in den USA so ein leicht palpiges, so ein bisschen trashiges Image, obwohl er als, seine Eltern sind damals in Amerika in ein Internierungslager gekommen, als japanisch-amerikanischer Mensch, hat er ganz viel Trauma erlebt, war der erste, ich glaube, Japaner in einer Mainstream-Show mit Star Trek und war auch einer der ersten, der so öffentlich mit seiner Homosexualität umgegangen ist. Mhm. Aber es hat sich dann tatsächlich, irgendwann haben sich so Sachen verselbstständigt, wie das oft sagt, das wäre jetzt ein bisschen politisch inkorrekt, weil ich versuche so einen leicht femininen Tonus zu imitieren, das wird cringe, wie die jungen Menschen sagen. Der macht immer so, oh my, weißt du? Und der muss inzwischen damit spielen, weil ihm sonst keiner mehr zuhört, wenn er irgendwie seine Reden hält oder so. Also okay. diese leicht super queere Figur, die er sicherlich nicht immer ist, die muss das so ein bisschen raushängen lassen. Da hat er auch mal irgendwie einen interessanten Podcast zugehalten, dass er, kurioserweise genauso wie Mark Hamill, sind ein bisschen gezwungen, die popkulturelle Figur zu spielen, die sie irgendwie wurden, unfreiwillig. Mhm. Also verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich glaube, das passiert schnell und ich glaube, viele Schauspieler und Schauspielerinnen damit natürlich konfrontiert sind. Ich denke da jetzt auch nur Jim Carrey, der ja wirklich irgendwann auch wirklich fast einen Schlussstrich gezogen hat, ist dann nochmal zurückgekehrt für Sonic und so ins Komödiantische. Aber der muss ja auch irgendwann sowas von die Schnauze voll gehabt haben, wie er gesehen wurde und das überhaupt nicht mehr vereinbaren konnte mit sich selber und so.
Ich glaube auch deswegen macht er nur noch diese Sonic-Filme, weil die halb für Kinder sind, die gar nicht mit so seinem Erbe richtig konfrontiert sind. Also ich liebe die Sonic-Filme auch, bin auch ein großes Kind, wo er einfach sagen kann, hey, ich mach's wie in den 90ern und mach diese extrem körperliche Comedy. Also das ist in Sonic 2, den ich letztens gesehen habe, gar nicht schlecht übrigens, nochmal aufgedreht. Also das, was am Sonic 1 schon so anfängt, ist in Sonic 2 auf 11 gedreht. Wie er da Luftgitarre spielt und also mit seinen auch über 60 oder sowas schon noch komische Verrenkungen macht. Kommen wir zu komischen Verrenkungen. Wieder Nicolas Cage. Ja, also du meinst, das stört dich nie, das sind immer bewusste Entscheidungen. Du meinst, das macht er alles gut, was er macht.
Naja, ich finde, jetzt, wir können ja mal langsam auf in diesen Film zu sprechen kommen.
Ja, wir haben auch sogar eine Ticking Clock so ein bisschen, aber Massive das Talent. War wichtig, diesen Teppich auszurollen.
Genau, weil Massive Talent. Vielleicht fangen wir doch mal einfach ganz kurz mit dem Inhalt an.
Ja.
Nee, wir haben jetzt keine Scheibe, die wir diesmal vorlesen.
Keine Scheibe, so ein Pech.
Ich mag das ja immer ganz gerne, weil das ist doch manchmal nach Willy's Wonderland und Pick, offenbar zumindest laut Wikipedia.
Und bei IMDb besser bewertet als Pick?
Echt?
Haben wir Pick besprochen? Oder haben wir Pick nur geguckt?
Aber Pick ist, glaube ich, so viel können wir spoilern, der bessere Film.
Ja.
Okay, ich fange einfach mal an, was in der Wikipedia steht. Da steht viel zu viel, das glaube ich, müssen wir irgendwann abbrechen. Aber ich fange einfach mal an. Also, Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage, der sich selber spielt, wohlbemerkt, hat mit seiner Karriere zu kämpfen, nachdem ihm mehrere große Filmrollen entgangen sind. Sein jüngeres und erfolgreiches alter Ego, das ist sozusagen der Nicolas Cage aus Wild at Heart, erscheint ihm immer wieder und erniedrigt ihn. Okay, das ist die Inhaltsangabe. Wird, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich.
Nein, Nicolas Cage ist am Ende seiner Karriere, spielt sich selber.
Er braucht Geld. Ich glaube, er braucht auch im wirklichen Leben Geld. Deswegen zwinker, zwinker.
Ja, ja.
Und er kriegt ein Angebot von einem reichen
Spanier.
Ja, also, Mexikaner, also, keine Ahnung.
Er soll auf Malle fahren und bei so einer großen Party dabei sein als Special VIP-Guest.
Dafür kriegt er eine Million. Und der Typ hat ein Drehbuch geschrieben. Man möchte, dass Nicolas Cage das liest und am liebsten auch noch mitspielen und so. Ja. Aber eigentlich ist das der netteste Mensch der Welt und die beiden freunden sich an, aber dann kommt das CIA oder irgendwie.
Ja, Geheimdienst, Pärchen oder zwei Menschen, zwei Agenten vom Geheimdienst, Tiffany Haddish und Ike Barinholtz, und die meinen von wegen, ey, klingt dich doch mal ein bisschen länger bei ihm ein, wir haben den Verdacht, dass er eine Politikertochter entführt hat und geh quasi undercover.
Genau. Also bespitzel deinen neuen besten Freund jetzt sozusagen.
Und das ist natürlich eine gute Tarnung, einfach dem am Arsch zu kleben, weil die gemeinsam diesen Film brainstormen können. Und
genau. Der Film nimmt sich relativ viel Zeit am Anfang noch zu erzählen, dass Nicolas Cage nichts auf die Reihe kriegt. Mhm. Also sprich, er hat Schulden, er pennt in irgendeinem Hotel.
Und das ist ja dieses kultige Schlosshotel irgendwo auf dem Hollywood Drive. Das sieht man, das
genau.
so ein Postkartenmotiv, ja.
Ja, er ist sozusagen das, was Udo Lindenberg hier für Hamburg ist.
Ein bisschen, ne? Ja.
Naja, auf jeden Fall, genau, er kriegt da nichts geschissen und vor allem kriegt er die Beziehung zu seiner Tochter nicht geschissen.
Ja.
Von der Frau ist er eh getrennt und das ist eh egal. Sein neuer bester Freund, wie heißt denn eigentlich seine Rolle nochmal?
Ravi.
Mhm. Genau, der kommt dann irgendwann auf die Idee, diese Familie zu sich zu holen, damit sie sich mal aussprechen können.
Ja.
Und genau in dem Moment stellt sich raus, dass er gar nicht der Bösewicht ist, der da gesucht wird, sondern sein Cousin oder so.
Mhm.
Oder der wiederum dann auch Nicolas Cage Tochter als Geisel nimmt und dann müssen sie die beiden gefangenen Frauen quasi befreien.
Ja.
So, ungefähr so der Plot.
Toll.
Und zwischendurch
toll.
Passieren sehr viele mimige Momente, um es mal so zu formulieren. Es wird auf sehr viele Nicolas Cage Filme verwiesen. Es wird auch auf Paddington 2 verwiesen. Ich weiß nicht, ob, fandest du das lustig?
Also bei lustig und der Film, da müssen wir mal auch überhaupt drüber reden.
Ja, ich finde, er hat tatsächlich ein paar ganz gute Schmunzler, aber es sind ein paar. Und der Film geht, wie wir festgestellt haben,
lang. Also
ja, zumindest gefühlt lang. Ich glaube, der ist irgendwie bei 105 Minuten, wenn ich das eben richtig gesehen habe.
Es kann mir nicht vorstellen, dass der nur 105 Minuten geht.
Weiß ich nicht. Google sagt hier über 2 Stunden, aber das
glaube ich
das
auch
auf
nicht.
Keinen
das
Fall.
Ist
der geht nicht
2,5.
Ich glaube, der geht knapp unter 2 irgendwas. Trotzdem ist er zu lang. Und die Frage
ja.
ist, warum ist er zu lang? Aber du hattest ihn noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn in der Sneak gesehen.
Ja, wie ist es spannender? Erst dein Ersteindruck, dann mein Ersteindruck und dann dein Zweiteindruck? Oder wie strukturieren wir das ganze Biest jetzt?
Also ich glaube, ich kann meine Eindrücke kaum voneinander trennen. Also
okay.
Wie gesagt, mein erster Eindruck war in der Sneak. Ich darf jetzt nicht die Person nennen, die offenbar wusste, welcher Film läuft, weil das ist ja immer geheim.
Mhm.
Auf jeden Fall wurde mir gesagt, komm unbedingt ins Kino. Das könnte dich interessieren. Und
ja.
dann bin ich dahin. Und dann lief dieser Film. Den
ja.
hätte ich mir, glaube ich, regulär nicht angeguckt im Kino. Ich war aber interessiert, weil ich, wie gesagt, ich mag Cage, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Also
mhm.
bei Renfield war ich jetzt auch nicht mehr drin, weil die Notwendigkeit gerade, also vor allem nach so Willy's Wonderland, so Filme, wo ich denke, die müssten mir eigentlich gefallen. Irgendwas ist da, ich glaube, er produziert die auch selber, was so mich inhaltlich nicht immer abholt, obwohl ich die Zutaten gut finde. Und bei Massive Talent.
Also bei Willy's Wonderland hat das Geld, was er da ja rein investiert hat, auch dem Film geschadet, weil er zu viel Gewicht hatte in dem Film dann.
Man kann die auch nicht vergleichen. Willy's Wonderland ist ja wirklich ein Trash-Film, muss man ja,
ja
wirklich sagen.
Ja.
Auch von den Produktionsbedingungen kann der ja nichts gekostet haben. Oder wenn, dann haben sie es versoffen, aber nicht auf die Leinwand gepackt. So. Dieser Film hier sieht ja relativ wertig aus. So.
Ey, und der Cast, richtig gut. Neil Patrick Harris
spielt
gute
Leute,
mit.
Ja.
Hier Pedro Pascal, jetzt spielt er Mr. Fantastic demnächst, spielt mit. Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, später noch ein Cameo von Demi Moore. Habe ich sonst einen größeren Namen vergessen? Also bei weitem nicht schlecht.
Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, die Sneak, da war gute Stimmung. Das war so ein richtiger Sneak-Film. Ich habe eben schon gesagt, der hat mich so ein bisschen an meine Sneak damals erinnert bei Welcome to the Jungle.
Mhm.
Oder wie hieß der auf? Das war der deutsche Titel, ne?
Ja, 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 ja. Der englische ist kein Songtitel, glaube ich.
Egal, auf jeden Fall dieser Rockfilm,
mhm.
wo irgendwann Schwarzenegger eben viel Spaß wünscht am Anfang des Films und einmal so einen kleinen Mini-Cameo hat. Und damals ist so, das Grindel-Sneak ist durchgedreht und so ein bisschen war das bei diesem Film auch. Einfach ein sehr passender Sneak-Film, einfach ein bisschen stumpf, Leute können Party machen, da ihr zweites Bier trinken.
Ja.
Und alles ist gut. Heute hatte ich definitiv nicht so viel Spaß und ich glaube, es lag nicht nur daran, dass ich ihn halt nochmal geguckt habe und wusste, was passiert, sondern weil das einfach so ein Film ist, der funktioniert, glaube ich, nur, wenn du dabei ein paar Bier trinkst, weil sonst ist der einfach nicht clever genug.
Ja, und wenn du es willst, also ich habe mir irgendwann, der Film braucht viel zu lange, um in die Gänge zu kommen, by the way. Viel, 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 viel zu lange.
Ja.
Ich habe mir zwischendurch gedacht, so warum, also das, ich habe ihn zuerst so ein bisschen als Hommagenfilm eingespeichert. Und dann habe ich mir gedacht, so von wegen, warum funktioniert der nicht? Also im Sinne von Spannungsaufbau. Es gibt Hommagenfilme, beispielsweise das, was Edgar Wright macht, sind ja immer Hommagenfilme.
Ja.
Die sind aber irgendwann spannend. Irgendwann fieber ich so ein bisschen mit den Figuren.
Und man
mit.
Muss ja dazu sagen, Ich würde sagen, die Zutaten sind alle da.
Ja, auf jeden Fall. Die Zutaten sind auf jeden Fall alle da. Es ist eine Hommage an Nicolas Cages Filmwerk. Dann kann das Spoof auf Agentenfilme werden. Die sind ja auch oft vor blühenden, geilen Landschaften, so Vibe-Filme. Aber die Spannung hat, also es ist nicht so zum Peaking Point gekommen. Da habe ich gedacht, okay, warum funktionieren andere Hommage-Filme so? Und dann habe ich überlegt, natürlich, zwar sind Hommage-Filme auch immer ein bisschen Meta, aber nicht so doll Meta, wie dieser Film ist. Und jetzt musste ich dann an meinen Professor für Popkultur denken, Professor Dr. Stefan Krankenhagen, der gemeint hat, von wegen einer reine Meta-Funktion, Narrative, Storytelling, kann nicht funktionieren, weil der Film immer um die eigenen Hürden weiß. Und dadurch ist das Publikum auch distanzierter. Also ich kann nie, oh Gott, was wird wohl mit, es ist egal, weil es eine Metageschichte ist, was mit Pedro Pascal und der Tochter von Nicolas Cage und sowas passiert. Der Film ist zu distanziert von sich selber, dass sich bei mir Spannung aufbauen würde. Und dann hast du was sehr Cleveres gesagt, was, glaube ich, die logische Steigerung von Metafilm ist. Nämlich, du hast gesagt, das ist kein Metafilm, das ist ein Meme-Film. Was dann ja bedeuten würde, ja, dann ist eh alles egal, weil wir gar nicht mehr für eine klassische Geschichte arbeiten, wir arbeiten nur noch für die einzelnen LOLs. Also, dass ich da auf dem Bildschirm zeige bei dir hier, über den Beamer hinweg mit meinem Finger und sage, hast du das gesehen? Das ist ja also nur dieses Snap, nur diese TikTokisierung, nur Nicolas Cage als kultiger Italiener verkleidet oder Nicolas Cage macht mit Nicolas Cage rum oder also echt also das ist ja eine TikTokisierung des Films.
Ja, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich finde tatsächlich ein paar dieser einzelnen Gags, also wenn sie Acid nehmen, das ist eine super Szene. Also ich finde, er hat so ein paar Momente, die ganz gut funktionieren. Also auch wenn er da quasi
da warst du da wirklich investiert oder fandest du einfach nur schön? Also ich fand es eher schön, dass Pedro Pascal scheinbar richtig Bock hatte, da in dieser Weise mitzuspielen.
Genau, das ist ein bisschen mein Problem, weil ich finde, wenn die beiden zum Beispiel zusammen agieren, habe ich total meinen Spaß, so die meiste Zeit. Weil wenn die beiden sich da, das macht mir total Spaß, dabei zuzugucken. Und auch so ein paar einzelne Momente finde ich total gut. Wenn er zum Beispiel da in diesen Überwachungsraum gehen muss und ich weiß gar nicht, warum er das an den Fingern hat, womit er sich selber K.O. macht.
So Nervengift oder sowas.
Und dann da halb K.O. irgendwie noch über den Fenstersims klettern muss. Das sind so Momente, die machen mir 5 Minuten, bin ich voll dabei, so. Und dann kippt der Film wieder in was, wo ich denke so, jetzt bin ich wieder gelangweilt. Und da ist der Film so total krass, dass er so ausschlägt zwischen, ich interessiere mich null für das, was passiert, hin zu, okay, jetzt hat er mich wieder für ein paar Minuten. Aber er kriegt das nicht hin.
Ich glaube einfach nur, dass du die einzelnen Setpieces ganz schön fandest und vielleicht auch, wie die Leute so eine Art Darstellerwut haben. Das haben beide in dem Film.
Ja.
Aber warst du denn wirklich mal also auch im Kino investiert? Oh, wie wird Nicolas Cage da bloß rauskommen?
Naja, ich glaube, der Film hat seine Qualitäten immer dann, wenn es so kleine Stakes sind. Also wenn es darum geht, Nicolas Cage darf in dem Moment nicht auffliegen, so er darf nicht entdeckt werden. Funktioniert. Ja. Pedro Pascal will ihm das Drehbuch andrehen und die nähern sich an. Und was passiert da? Hat Nicolas Cage vielleicht doch Interesse? Und dieses Anfreunden finde ich fantastisch. Das macht mir richtig Spaß. Es gibt auch so ein paar Momente, die sind dann vielleicht ein bisschen drüber, wenn Pedro Pascal sich so gebieren muss für den Plot, als wäre er der Bösewicht, obwohl er eigentlich der netteste Mensch der Welt ist. So, das finde ich konzeptionell auch total witzig. Das kommt da aber auch echt schnell an seine Grenzen, weil man das als Zuschauer schon lange durchschaut hat, bevor offenbar Nicolas Cage das irgendwie blickt, was da eigentlich passiert. Ja. So. Aber das sind Momente, die für mich halt wirklich gut funktionieren, nur um mich dann halt sofort wieder zu langweilen, sobald das dann fallen gelassen wird, weil auch dieses macht er das Drehbuch oder nicht, komplett egal. Diese Vater-Tochter-Beziehung massiv behauptet, die müsste halt auch viel früher irgendwie mitkommen oder so, damit das irgendwie funktioniert später. Da ist der Film halt, das Drehbuch ist halt nicht gut. Und man hat so den Eindruck, dieses Nicolas Cage mit sich selber, das habe ich halt schon mal gesehen in Adaption und da ist es halt fantastisch so. Und hier nicht.
Weißt du, was ein vergleichsweise guter, weil ein bisschen spannender Metafilm ist? Wie heißt denn der? Wo Seth Rogen und seine ganze Crew irgendwie in der Villa eingeschlossen sind. Nee, To the World's End ist der Edgar Wright-Film. Aber der heißt so ähnlich. Ja.
Keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich nie gesehen.
Nein, der ist richtig gut. Da spielen sie sich alle selber. Also Seth Rogen spielt sich selber und Jay Baruchel spielen sich selber. Und auf einmal bricht die Hölle über die Erde ein. Und die sind halt in ihrer Hollywood-Villa. Und weil sie alle nichts gelernt haben außer Kifferkomödien. Und der ist super Meta. Das ist das Ende. heißt der auf in der deutschen Version, 2013er Film. Und der ist vergleichsweise lustig, Hartfeld, blödes denkliches Wort, und spannend. Und andauernd Supermeta, aber irgendwie schafft er das, dass mir das irgendwie, also dass mir da, dass ich möchte, dass Seth Rogen da lebend rauskommt aus der Nummer und so weiter und so fort.
Ja, und mir, ich bin auch erst drüber gestolpert, als du meintest, dass ob Neil Patrick Harris sich selber spielt, aber nein, er spielt ja nur seinen Agenten.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich schade. Eigentlich wäre es viel geiler, wenn es mehr Leute wie Nicolas Cage gäbe, die halt wirkliche echte Figuren sind, die sich selber so ein bisschen aufs Korn nehmen, wenn man denn so Meta werden möchte.
Ja, ja, deswegen dachte ich, dass das auch vielleicht zuerst irgendwie das...
Ja, weil das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, da würde so ein Fan-Humor auch noch besser funktionieren.
Ja, gerade weil Neil Patrick Harris ja auch so eine Kultfigur ist, seitdem er Barney Stinson gespielt hat, ist er ja... Also der ist ja in den ähnlichen Meme-Gefilden zu Hause. Wie viele Barney Stinson-Memes gibt es als krasser Womanizer? So. Und damit könnte man auch richtig gut spielen mit Neil Patrick Harris als glücklich verheirateter schwuler Mann, der in allen Musicals mitspielt, die er zwischen die Hände kriegt. So. Deswegen ist das so ein bisschen schade und ein bisschen, also die Figur ist auch erschreckend unwitzig.
Ja, und ja, eigentlich auch für den Plot erschreckend egal, muss man ja auch
sagen. Ja, ja, genau.
Und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, das gibt's halt nur, damit man sich so ein bisschen über Hollywood lustig machen kann, aber dann auch nicht richtig, weil ich finde, der Film am Ende wird ja halt zu einem wirklich generischen Actionfilm.
Ich dachte vielleicht anfangs, das wird auch so ein bisschen so eine Hollywood-Abrechnungsnummer.
Ja.
Und hat ja gar keinen Tuf. Und der hat auch kein zynisches Ende, von wegen, dass zumindest eine der lieben Figuren dann irgendwie stirbt, weil Nicolas Cage so eine Null ist. So.
Ja, und ich war jetzt auch beim zweiten Gucken auch wirklich enttäuscht, weil ich hatte zum Beispiel vergessen, dass der Film ja anfängt mit dem Conair-Ende, was ja, ja richtig kitschig ist.
Ja.
Und da läuft auch, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Song, der da läuft?
Ach, das wollte ich noch nachgucken, bevor wir...
was super kitschiges.
Ja, klar, aber ich wollte nachgucken, ob es wirklich das Endlied von Conair ist oder ob sie einfach irgendeinen Song genommen haben, weil die Lizenz für diesen Schlager, der muss ja schon ein bisschen was kosten.
Ja, aber ich habe gedacht, wie witzig wäre das, wenn sie das Ende des Films jetzt da nochmal drauf verwiesen hätten, auf den Anfang des Films. Und dieses Ende ist halt im Vergleich zu dem, was der Film, worüber er sich lustig macht, einfach komplett gar nichts. Und dann denke ich mir, ich gucke lieber das absolut kitschige Conair-Ende, als das Ende jetzt, wo wir denken, jetzt kann der Film aber einfach mal vorbei sein. Die können einfach jetzt mal die Fresse halten, der Abspann kann laufen. Und das ist einfach dafür, dass die sich darüber lustig machen oder zumindest man darüber lachen soll, denke ich mir, aber bei dem Film selber gibt es ja halt einfach gar nicht so viel zu lachen. Es ist einfach so ein bisschen einfach egal. Und das ist halt echt schade, dass so viel verpatztes Potenzial drin. Ich finde, know what I mean.
Ja, ich überlege gerade, wessen Schuld das ist, ob das tendenziell vielleicht ein total cleveres Drehbuch ist und der Regisseur kann mit dieser Art von Humor nichts anfangen oder ob das an sich schon im Storyverlauf einfach total herumwabernd ist. Also irgendwas funktioniert da ja nicht bei uns beiden jetzt. 7.0 Punkte bei IMDb, spricht eine andere Sprache. Irgendwelche Leute kulten das wohl auch ziemlich ab. Pedro Pascal funktioniert. Die ganze Zeit, immer.
Der ist super,
Der liefert ab, der kann tatsächlich richtig gut hinfallen. Auch eine Kunst. Gerade wenn er eher so als andere Art von Schauspieler bekannt ist. Ne, Last of Us, Mandalorian, hast du nicht gesehen. Der kann richtig gut, wie die Großen, kann er auf die Fresse fallen. Das macht Spaß. Ja. Und auch Grimassen ziehen und sowas.
Das ist, also ich glaube, persönlich finde ich den Humor in Momenten, wo er das nicht bräuchte, zu laut. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Hauptkritik. Weil es geht am Anfang damit los, er möchte ja unbedingt diese eine Rolle. Und dann trifft er sich mit dem, ich weiß nicht, ob es der Regisseur ist oder ein Casting Director oder so.
Regisseur.
Und er sagt, ich kann auch vorsprechen. Und der sagt, nee, musst du nicht. Wir kennen dich ja alle. So. Und dann sagt er, ich würde das aber schon machen und so. Und dann sagt er, nee, lass mal. Und dann attackiert er ihn förmlich mit seiner Vorsprechrolle. Ja. Und ich verstehe die Idee dahinter, aber ich finde es in dem Moment halt überhaupt nicht lustig, weil es ist komplett... Also soll vielleicht auch übergriffig sein in dem Moment, aber es funktioniert für mich nicht, weil ich denke, ich kaufe Nicolas Cage, gerade wenn er sich selber spielt, hätte ich gern ein bisschen mehr echt Nicolas Cage gesehen, weil ich glaube, dann hätte das Drama besser funktioniert, als ihn von Anfang an zu so einer Karikatur zu machen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Anfangs gab es wohl die konzeptionelle Idee, dass die Figur des Ravi von Nicolas Cage gespielt wird und Nicolas Cage von irgendjemand anders.
Ah, okay. Das wäre natürlich auch interessant gewesen.
Wäre interessant gewesen, aber das ist, glaube ich, nicht, also auch das wäre nicht der interessante Punkt. Ja. Ich glaube, der interessante Punkt ist, hätten wir uns jetzt eine fiktive Idee von Nicolas Cage ausgedacht und wären da zumindest stringent bei dem geblieben. Mhm. Weil gen Ende kriegt er das ja irgendwie fast alles geschissen. Also, ich meine, der sitzt ja auch dann mit seiner geschiedenen Frau und seiner Tochter irgendwie. Also, am Ende hat er ja tatsächlich fast heldenhaft
ja, das
alles
ist noch
so
die andere
bekommen.
Geschichte. Weil ganz lange erzählt der Film ja, er kann eigentlich gar nichts.
Ja.
Und
will auch gar nichts mehr. Der hat komplett den Lebenswillen verloren. So. Der
genau.
Geht saufen.
Und am Schluss tötet er ja wirklich Menschen und es kostet ihn noch nicht mal ein Schulterzucken.
Ja.
Und das kaufe ich einfach auch der Figur nicht ab. Also, wo ich mir denke, entweder spielt er den Schauspieler Nicolas Cage, der jetzt in eine Extremsituation gezwungen ist und mit der klarkommen muss.
Ja.
Aber am Schluss kriegt er ja fast schon superheldige Momente. Gerade wenn er den Bösewicht dann nochmal mit so einem Schrei irgendwie absticht.
Mhm.
Und da, wie gesagt, ich finde den Film dann auch zu laut und ich finde auch, wie der Film damit umgeht, dass wir haben ja eben als Spaß einmal Nicolas fucking Cage irgendwie angeteasert, weil diesen Schrei macht er wirklich einmal in seiner Wild at Heart-Rolle, wo er sich selber begegnet. Und diesen Ton nehmen sie am Ende nochmal in den Abspann rein.
Ja, wozu?
Und ja, weil das so lustig sein soll und das funktioniert für mich nicht.
Nee.
Und ich finde, da ist der Film zu laut und zu ausstellend vermeintlich lustigen Sachen gegenüber, dass da einfach alle Nuancen einfach auf Flöten gehen, so.
Ich hatte eh das Gefühl, dass ich jetzt bei Momenten, wo alle Leute sonst einen richtig abroffeln, dass ich das gar nicht so doll hatte. Also du hast ja gerade eben schon, wo er sich aus Versehen selbst betäubt, die Szene.
Ja.
Die geht für mich viel zu lang. Und da hat Nicolas Cage nicht so viel Raum. Da kann ich immer den höheren Grad der Betäubung irgendwann von einem so zu reden und ich kann nicht mehr. Das macht die ganze Zeit. Und das fand ich vergleichsweise langweilig. Der einzige Gag, der da für mich funktioniert, Spoiler, ist, als die FBI oder CIA-Agentin total verzweifelt ins Mikrofon brüllt Action, damit sie überhaupt noch irgendeine Reaktion aus ihm rauskriegt, weil er so am Wegvegetieren ist. Das ist ja der eigentliche Gag für mich. Für mich
ja.
ist nicht, weil das wieder mit seinem Ego spielt. So, der hat so ein Schauspieler-Ego, dass er auf Action anspringt. Ihn da im weißen Anzug auf dem Teppich rumrobben zu sehen, das ist für mich gar nicht so richtig witzig. Irgendwie.
Ja.
Und true. So ein paar so eine Szenen hat es noch, ich hätte mir die notieren sollen. Weil es gab so ab und zu mal Momente, wo ich dachte, jetzt ist es so richtig zum oder vermeintlich so behauptet, das ist der Weglol-Moment und denkst so, nee, der Gag ist eigentlich woanders. Der Gag wäre beim gekränkten Schauspieler-Ego und nicht, dass Nicolas Cage Albernheiten macht.
Ja, also ich glaube, da muss man, wie gesagt, es ist halt sehr instringent so, also ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wo welcher Humor bespielt wird, weil ich finde, der ist halt auch nicht immer gleich.
Mhm.
Also ich finde, ein paar Momente funktionieren halt für mich ziemlich, ziemlich gut und ein paar andere halt nicht so. Ich finde zum Beispiel, das Ende funktioniert für mich nicht mehr, weil er einfach auch nicht mehr so ein Charakter ist so. Auch diese ganze Verkleidungsnummer finde ich nicht cool, weil die hätte man anders vorbereiten müssen. Wenn er da wirklich einen Italiener spielt, dann glaube ich, hätte man von Anfang an irgendwie erzählen müssen, dass er irgendwie Italienisch lernt und da auch voll den geilen italienischen Akzent nachmachen kann. Und hätte man das so aufbereitet, dann glaube ich, wäre das am Ende halt viel besser gewesen. Aber dadurch, dass es so eine reine Nummernrevue ist, soll es nachher einfach lustig sein, dass er in diesem krassen Make-up ist. Und das ist halt als
Witz. Und das hätten sie am Anfang super gut vorbereiten können, weil sie am Anfang die Szene hatten, wo er mit dem Regisseur zusammensitzt.
Genau, hätte er einen Italiener
sagt,
spielen können.
Probe schon die ganze Zeit. Und dann kannst du den Gag auf zwei Arten machen.
Ja.
Du kannst den Gag entweder so machen, er kommt da in diesem alten Neapolitaner-Outfit und kann wirklich richtig krass Italienisch. So von wegen, krass, das stimmt, Nicolas Cage steigert sich wirklich in seine Rollen rein wie ein Wahnsinniger.
Ja.
Gag funktioniert. Oder sein italienischer Akzent ist richtig furchtbar. Also er wirklich so, babidi bubidi. Und dann sind so, bist du wahnsinnig? Also schon an der Grenze zu politischer Unkorrektheit. Und dann denkt man so, aber der hat doch erzählt, dass er schon seit 6 Monaten an seinem italienischen Akzent übt. Und dann ist er echt wie Peter Griffin im Family Guy. Beide Gags funktionieren.
Ja.
Wir hier haben wir keine Vorbereitung. So sieht er einfach nur aus, halt wie ein alter Opi. So und ja, ist es das, ne? Lol.
Ja, und das ist schade, weil gerade, wo ich drüber nachdenke, wie gut wäre dieser Gag gewesen, hätte man es am Anfang vorbereitet. Also auch vielleicht so wie ein alter Mann zu gehen. Also man hätte ja auch mal, und ich glaube, das ist das Problem, der Film denkt nicht weit so. Der soll halt diesen Schauspieler spielen, der so genial ist. Und dafür, dass er diese Marotten hat, wohl, dass er sich so exzessiv auf irgendwas vorbereitet, sieht man in dem Film gar nichts davon. Ich meine, wie gut wäre das gewesen, wenn das tatsächlich Teil seiner Vorbereitung ist, wie ein alter Mann zu gehen, wie so ein alter Italiener, ja, den Akzent, und nachher kann er diesen Skill außerhalb eines Films einsetzen.
Das ist ja an sich das Ding, was du bei Heldensagen immer machst, und sogar wenn du eine Komödie erzählst oder eine Metakomödie. Du musst irgendwas haben, was dein Held irgendwann abrufen kann. Und damit meine ich nicht Terroristen in den Rücken schießen, weil das ist kein Skill, das wird auch einfach behauptet, dass er jetzt auch relativ gut mit Waffen umgehen kann. Und,
ja, und
der fängt ein Messer, was in seine Richtung geworfen wird, und du hast es ja schon gerade gesagt, sticht da den Oberbösen mit ab. Und das ist ja nicht irgendwie was er irgendwo her hat.
Nee, genau. Und zweimal wird ja auch von Pedro Pascal dann quasi immer so reingeworfen, ja, ich habe im Making-of oder Featurette gesehen, dass du das und das gut kannst, Autofahren und schnell rennen. Und der Gag kommt auch zweimal, also ist halt auch beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal halt nicht mehr lustig, weil man hat ihn gerade gehört und auch irgendwie zu wenig. Also ich verstehe, dass sie diese Verkleidungsnummer am Schluss nehmen wollen, weil sie was mit Schauspiel sozusagen zeigen wollen, was seine Skills sind, aber gerade das finde ich halt nicht gut genug ausgespielt, zum Beispiel, um wirklich zu sagen, jetzt macht man was aus seinen Fähigkeiten, die er da mitbringt.
Und wenn du Action... Also wenn du irgendwann so ein Stilbruch machst, das letzte Drittel des Films ist einfach ein Actionfilm, relativ generischer Actionfilm, da merkt man halt natürlich auch an, dass der Film nicht super hoch, trotz des guten Casts, nicht super hoch budgetiert war.
Ja.
Weil die Action kommt schon arg mau. So.
Ja, ich fand sie trotzdem gut gemacht, aber ja, das stimmt, da ist halt gar nicht so viel.
Ja, aber ich dachte, wenn das eine Verneigung denn vor der Action-Epoche eines Cages sein soll,
Dann muss
da mehr passieren als drei Jeeps, die irgendwie umkippen, so stabil das gemacht ist. Und
nee,
so.
Da hätte man schon so Last-Action-Hero-Momente irgendwie bringen müssen, glaube ich.
Exactly, an sowas habe ich gedacht. Nämlich wirklich drüber. Also das ist dann wirklich zu
einer. Ja, und dann natürlich auch mit Zeitlupe und weißen Tauben und den beiden goldenen Wummen und so. Dann,
ja,
dann
zu einer
richtig,
totalen
ja.
Verzerrung seines eigenen kulturellen Erbes.
Ja.
Aber auch in geil. Also es darf dann auch nicht shabby aussehen.
Und ich meine auch, warum... Auch, ich meine, klar, man kann den goldenen Colt nehmen, aber da hing ja zum Beispiel auch die Mandy-Kettensäge, ne? Just saying. So.
Und wir haben ja drüber gesprochen, dass von dem Regisseur das nächste Großprojekt ist ja der neue Beverly Hills-Film. Da habe ich dir gesagt. Ich fand den Trailer sogar ganz gut. Aber vielleicht ist das einfach
der Trailer sah tatsächlich ganz okay aus.
Aber das gibt dir nicht viel Hoffnung, hast du gesagt.
Nee, dieser Film macht da gerade nicht so viel.
Warum? Wegen der Action-Inszenierung oder wegen der Humor-Inszenierung? Oder wo siehst du denn da den Hinkefuß in der Regie-Arbeit?
Ja, vor allem im Humor. Also Beverly Hills Cop ist für mich gar nicht so krass Action. Also ja, auch.
Oder zweite
aber,
schon ein ziemlich Krawallfilm.
Ja, aber wir haben ja den ersten Mal vor ein paar Jahren geguckt und auch hier besprochen. Oder bei Spandex? Egal.
Ja, also ihr findet den in unserem komischen Podcast. Ist auch eine gute Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Und ein guter Film. Jesus Christ, habe ich das
vergessen. Also für mich ist es mehr eine Komödie als ein Actionfilm.
Auf jeden
Fall. Der erste. Und das macht mir Spaß. Und wenn ich jetzt aber sehe, wie er hier mit dem Humor umgegangen ist, denke ich, das ist jetzt nicht die Qualität, die ich jetzt im ersten Beverly Hills Cop zum Beispiel gesehen habe. Also der funktioniert einfach viel, viel besser. Da ist
weiß man, ob Nicolas Cage im wahren Leben, also klar, ich weiß, der hat auch ein paar lustigere Rollen gespielt, aber ob der im wahren Leben halt lustig ist? Oder einfach nur durch seine leichte Awkwardness irgendwie sehr unterhaltsam ist. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Also mir fallen jetzt auch wenig Filme ein, die so wirklich, wirklich so richtige Komödien sind. Also mir fällt jetzt kein, sowas wie Jim Carrey gemacht hat, kein Dumm und Dümmer, keine Die Maske oder irgendwas
ja,
mit ihm ein.
Ja, ich überlege halt, ob er irgendwie mal ein Interview oder ein Podcast war, wo man dachte, ey, der ist wirklich einfach der ein Funny Bone. Das weiß ich gerade gar nicht so richtig.
Naja, ich glaube halt, wenn man, und er kann ja dramatisch spielen und wenn das natürlich jemand clever schreibt und so und im richtigen Kontext ist es natürlich super witzig, aber ob er jetzt selber einfach den Hebel umlegen kann, bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, der produziert ja nahezu auch alles, was er macht, mit. Ich würde mich jetzt, ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn er den hier auch mitproduziert hat und maßgeblich auch das Drehbuch mit abgenommen hat. Und gerade wenn ich mir das angucke und Willy's Wonderland und dann doch noch ein, zwei mehr Filme oder auch die Ghost Rider-Teile, weiß ich manchmal nicht, ob er da wirklich auch der Beste ist, was die Drehbuchbewertung angeht. Weil ich finde hier, da sind die richtigen, wie gesagt, die richtigen Zutaten sind drin, aber das große Ganze stimmt irgendwie nicht so richtig. Und man hat manchmal den Eindruck, der will ja auch so seine seine genialen Momente haben, wie es Adaption hat zum Beispiel. Mhm. Aber weder der Autor ist so gut wie, wie heißt denn der noch aus Adaption?
Nicht Kaufman auch?
Ja, Charlie Kaufman. Ja. Und der Regisseur ist auch nicht so gut wie Spike Jonze bei dem. Egal.
Ich glaube tatsächlich, ja. Gut genau, aus dem Gedächtnisprotokoll gezogen.
Man merkt irgendwie, dass da einfach bei Adaption, klar, das ist ein viel ruhigerer Film, die kann man schwer vergleichen, aber das, was er in Adaption macht, er sagt ja selber, in so einem Making-of habe ich ihn gesehen, wo er meinte, bei Adaption hat ja Gary Cooper, glaube ich, als Nebenrolle den Oscar, war zumindest nominiert. Ich weiß nicht, ob er ihn auch gewonnen hat. Aber Nicolas Cage meinte, er hat noch nie eine Rolle gespielt, wo er so viel gegeben hat. Und das war meines Erachtens absolut Oscar-verdächtig, was er in dem Film macht, wenn man schon ihm mal für irgendwas hätte eingeben wollen. Weiß gar nicht, ob er jemals einen bekommen hat. Aber irgendwie hat man den Eindruck, dieser Film möchte auch solche Momente und der kriegt das halt überhaupt nicht hin. So, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, würde ich mitgehen. Und ich bin gerade, als du erzählt hast, bin ich ja tatsächlich an Leute, die mit sonst diesen Druck der Popkultur umgehen. Und tatsächlich bin ich, weil du ihn auch vorhin genannt hast, vielleicht hat das was in mir ausgelöst, so bei Last Action Hero gelandet.
Mhm.
Klar, das war ein McTiernan-Movie, ne?
Ich glaube. Wohl, nee. Das,
oder irgendein großer Action-Regisseur. Wenn es nicht McTiernan war, dann war es ein anderer großer Action-Regisseur.
Ja, auch jemand, der sich ein bisschen verhoben hat, aber die Action ist auf jeden Fall geil.
Ja, aber ich meine, also wenn du das so erzählen möchtest, dann musst du halt so das erzählen. Klar, da wird es ein anderes Budget geben.
Doch, McTiernan. Na, siehst du? Damals 85 Millionen Dollar, das war, glaube ich, richtig viel Geld
richtig
für damalige
Geld.
Verhältnisse.
Aber 93. Manche Gags haben da funktioniert und die Action-Set-Pieces, würde ich sagen, die können mit einem normalen Actionfilm mithalten. Also Minigun im Eiswagen und sowas. Mafia-Beerdigung, Hubschrauber schießt den Lift ab, der Lift knickt ab.
Den sollten wir dringend mal gucken hier.
Ja, also und ich glaube, dass nicht alles funktioniert, aber wenn du mit einem Genre effen willst, dann musst du es halt also auf dem Niveau machen.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ja, für so einen Schrottmovie ist doch unsere Action ganz gut. Das kannst du beim Gruselfilm auch nicht machen. So, für so einen Schrott, deswegen sind auch so viele Gruselmovies schlecht, weil die sich dahinter verstecken. Ja, wir sind nur so ein kleines Schrottprojekt und dafür war es doch ein ganz okayer Splatter-Effekt. Nee, du musst echt mit den großen Größen von der Qualität mithalten. Das ist auch das Undankbare, das ist mir schon klar. Aber da musst du halt dann kreativ sein und sagen, alles klar, wie blähe ich diese 3 Jeep-Verfolgungsjagd so auf, dass man denkt, boah, also welche Kamerafahrten kann ich machen? Wie kann ich da mutig sein und so. Also es gibt auch so ein paar Motorrad-Stunts in dem Film.
Motorrad-Stunts.
Und die sind vollkommen langweilig. Also allerunterster Schublade, wie schlecht sich da auch die Stuntmänner so abrollen und so.
Mhm.
Also das sieht überhaupt nicht nach der brachialen Gewalt eines Mopeds aus, was sich überschlägt.
Ja.
Sondern eher so, dass jemand sein Moped so leicht zur Seite legt und dann noch eine Rolle macht. Und daran habe ich gerade ganz, ganz kurz gedacht.
Ja, und wie gesagt, ich finde auch, die Action hier ist das Schwächste. Die holt mich halt gar nicht ab. Das ist mir auch viel zu gekünstelt. Also, wie gesagt, die besten Momente sind Nicolas Cage und Pedro zusammen.
Ja, einfach nur hängen.
Genau, wie sie Acid nehmen. Ich glaube, hätte der Film einfach mehr diese Humornote gespielt, hätte ich ihn viel besser gefunden.
Mhm.
Dieser ganze Plot auch mit der Tochter, mit der Frau, funktioniert für mich nur bedingt. Ziemlich uninteressant, weil ich, wie gesagt, auch seine ganze Persona, die sie hier versuchen aufzubauen, für mich nicht funktioniert. Weil
du gibst den beiden gen Ende auch kein Gefälle mehr. Also tatsächlich auch Pedro Pascal, also nicht nur Nicolas Cage, sondern auch Pedro Pascal, werden gen Ende relativ langweilig, weil sie auch ungefähr dieselben Talente haben. Nämlich eigentlich fast keine, außer dass sie manchmal mit der Pistole treffen und beide ein Herz aus Gold haben. Es wäre cooler gewesen, wenn Nicolas Cage arschfeige ist, aber kann gut acten oder sonst was. Und Pedro Pascal, weil er halt aus so einer Mafia-Familie kommt, kann mit Waffen umgehen. Das haben die auch im Film kurz geteased, weil er hat mit dem Gewehr hat er diese Tontauben getroffen und Nicolas Cage gar nichts. Und da hätte er mal einen Witz draus machen können. So, der hat die ganzen 90er und Anfang 2000er mit 2 Knarren in der Hand quasi verbracht, trifft aber kein Scheuntor. Und Pedro Pascal sagt, ja, aber du schießt auch wie ein Film. Und eigentlich schießt man so, dass man beide Hände um den
Griff. Er hätte ihm ja auch was beibringen können. Das wäre ja auch durchaus
Aber die haben beide am Ende so gar keinen Unterschied. Die sind beide ungefähr gleich mutig oder gleich fähig oder gleich feige und können beide ein bisschen schießen und können beide ein bisschen Auto fahren.
Ja.
Und dann wird es ja also in der Dynamik total uninteressant, weil dann das ist einfach kein gutes Storytelling.
Ja, und ich finde, sie bleiben halt, also vor allem Cage bleibt auch nicht immer in Character, weil ich bin jetzt auch beim zweiten Sichten drüber gestolpert. In dem Moment, wo sie vor seinem Ebenbild sind mit diesen 2 Face-Off-Knarren, macht Nicolas Cage ja diesen Gag, dass er gerne die Figur kaufen würde, die Pedro Pascal für $6,000 irgendwie gekauft hat, und er bietet ihm 20.000 für an. Wobei ich mir denke, eigentlich ist er ja da, weil er Geldprobleme hat und vorher das Hotel schon nicht zahlen konnte. Und ich stolper halt jedes Mal drüber, weil ich mir denke, warum bietet er ihm jetzt Geld an, wenn er eigentlich keins hat? Also ich habe so den Eindruck, das ist so einfach irgendwie dahingeschrieben und irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich, also ich stolper jedes Mal drüber, weil ich mir denke, hä?
Ja.
Ich kapiere den Gag, aber ich finde ihn so in dem Moment nicht angemessen, weil ich immer noch die Geldsorgen irgendwie im Kopf habe. Ich meine, klar, für ihn gibt ja das Geld offenbar ja auch aus und es gibt ja auch diese, ich glaube, hat er so viele Immobilien gekauft oder Inseln oder was war das, was ihn so in die Insolvenz getrieben hat? Schlösser waren es sogar, ne?
Schlösser gekauft.
Ja. Okay, weil man es hat, ne?
Ja, da gemerkt, Instandhaltung und es gibt ja sowas wie Property Tax, also Steuern. Ja. Scheiße. Hat er die ganz schnell wieder... Ich glaube, der hat in Deutschland sogar ein, zwei. Ja, ey, wenn du Insane-Action-Film-Money machst. Ja, schade, ich kann eigentlich sonst auch gar nicht, ich will auch gar nicht auf Cage unbedingt einprügeln. Das ist aber, also, ein geflügeltes Wort in dieser Film-Review-Szene ist halt, nichts tut so doll weh wie eine langweilige Komödie. Und das würde ich erweitern mit, nichts tut so sehr weh wie eine langweilige Meta-Komödie. Weil durch das Meta weiß ich auch, dass der Film sich so von sich selbst entfernt und von seiner eigenen Dringlichkeit.
Ja, ich muss aber nochmal sagen, also auch bei der Sneak, der Film kam schon sehr gut an.
Er muss ja auch irgendwelche Verteidiger haben, VerteidigerInnen, weil, wie gesagt.
Also um mich herum waren gefühlt nur Leute, die sich super amüsiert haben, die auch gar nicht nachvollziehen konnten, dass ich damals schon so ein bisschen underwhelmed war.
Mhm.
Weil ich bin ja vermeintlich auch ein Cage-Fan und so und muss jetzt aber auch sagen, bei der zweiten Sichtung merkt man noch mal mehr, dass die paar Gags, die da noch drin sind, jetzt einfach noch weniger funktionieren und mich halt noch weniger abholen.
Mhm.
Und ja, ich hätte, glaube ich, lieber so ein Cheech und Chong mit den beiden gesehen, als jetzt den Film, den es jetzt hier gibt. So. Weil ich finde, also eigentlich ist kaum eine der Plot-Devices ausgespielt. Also weder er, der mit seiner Schauspielerei hadert, weil das ist ja innerhalb von 2 Minuten wieder aufgelöst, sobald die zusammenkommen.
Ja.
Diese ganze Agenten-Story ist eigentlich schnell durchschaubar, weil man weiß, Pedro Pascal ist eigentlich viel zu nett, als dass man ihm wirklich dieses zutraut, was ihm da unterstellt wird. Das hätte man, glaube ich, anders angehen müssen und dem vielleicht auch mehr Raum geben müssen, dass er einfach noch mehr dubiose Dinge tut, wo er bei beobachtet wird, dass man einfach diese Ambivalenz noch viel mehr, dass die noch viel mehr funktioniert, weil der hat ja wirklich nur Interesse an Filmen und so. Also der ist ja überhaupt nicht einmal so, dass er vielleicht wirklich mit großen Schusswaffen da rumrennt und so. Taubenschießen ist eben nicht mit einer Uzi da durch sein Anwesen laufen und so. Ja. Und da, ja, vielleicht hätte man auch diesen Cousin viel früher als Teil der Familie zeigen müssen, dass da wirklich dubiose Leute in dem Haus ein- und ausgehen. Keine Ahnung, aber irgendwie, irgendwas fehlt mir da, um eine dieser ganzen Handlungsstränge wirklich vernünftig wirken zu lassen. Und auch am Anfang diese ganze Tochtergeschichte, auch wenn er sich da betrinkt, wo du meintest, jetzt hat er 2 Whisky getrunken und ist stockbesoffen. Das ist alles nicht so richtig gut durchgespielt und so richtig glaubwürdig und so. Und auch diese Beziehung Vater-Tochter, die hält sich immer fest an einem so einem Event, wo sie irgendwie 2 Jahre alt war und jetzt ist sie, keine Ahnung, 16, 17 im Film oder so. Und denkt sich immer, das ist halt auch ein bisschen wenig. Oder dass, wenn es denn um anspruchsvolle Filme geht und Stummfilme, dann wird wirklich 3-mal Caligari genannt und auch kein anderer Film. Noch nicht mal irgendwie einen, den kein Mensch kennt, wo man wirklich sagt, oh, das, so ein Nerd ist Cage. So, ich meine, jetzt Caligari zu kennen, finde ich jetzt keine so große Kunst.
Weiß ich nicht, wie doll das aus der Ami-Brille als ohohohohoho.
Ja, aber man hätte ja wenigstens noch sagen können, und da gibt es auch noch Dr. Mabuse und da gibt es, was weiß ich, noch irgendwas anderes. Und da hätte jeder gesagt, oh, okay, so einer ist er. Er guckt eben nicht nur einen Film, sondern kennt auch den alten Nosferatu.
Ja,
Max Schreck findet er toll und als Vorbild und so. Ich glaube, das hätte für mich echt noch, und dafür wird dann 2-mal Paddington erwähnt. Okay, das am Ende, dass er damit mit seiner Tochter zusammenkommt, weil sie dann gemeinsam Nenner finden. Okay, er get it. Aber so richtig knallen tut das auch nicht so.
Der Film kann aber auch nicht knallen. Also ich wüsste nicht, wie er das machen soll.
Nee, aber er möchte ja. Er versucht zu jedem Zeitpunkt laute Musik einspielen und irgendwie mega
unbedingt,
cool sein.
Unbedingt. Aber nichts tötet einen Film so sehr wie ironische Distanz. Also zumindest auf der Spannungsebene. Du kannst immer noch ein sehr bissiges Satire-Stück machen. Aber da hättest du auch mehr Mut gebraucht, auch mehr Mut, auch Nicolas Cage wirklich zu demontieren. das macht er ja auch nicht so richtig.
Aber ich meine, ganz ehrlich, ich meine, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, bei dieser Acid-Szene rennen sie ja vor diesen zwei Leuten weg, die da im Hintergrund sitzen, so. Ich meine, offenbar gucken die ja noch nicht mal zu denen. Ich meine, wie leicht wäre es gewesen zu erzählen, dass sie zu ihm gucken, weil die ihn erkannt haben, ja. Okay. Irgendwie hat der Film das dann auch irgendwie vergessen, sobald sie da sind, dass er ja ein Promi ist, so. Komische Entscheidung, wenn du mich fragst. Die hätten denen ja auch wirklich folgen können, weil sie ein Autogramm von ihm wollen. Ja. Und die sind da auf Acid und interpretieren das völlig falsch. Ich glaube, da wäre so richtig viel drin gewesen, worüber sich das Drehbuch und wahrscheinlich auch die Regie überhaupt nicht im Klaren war, dass das möglich gewesen wäre.
Und dann macht der Film noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ich habe das Gefühl, dass die dann doch auch budgetär so beschränkt waren, dass sie beispielsweise ein paar ihrer Darsteller total merkwürdig aus dem Film nehmen wollen. Das ist jetzt nur eine spitzfindige Bemerkung. Aber Tiffany Haddish und Ike Barinholtz spielen die beiden Agenten. Und anfangs sind die noch ziemlich prominent da und haben auch wirklich direkte Interaktionen mit Nicolas Cage und kassieren den in so einem Wagen ein und haben da so ein Verhörgespräch mit dem und so. Mhm. Und später telefonieren sie nur noch aus der Ferne mit ihm und später telefoniert nur noch sie mit ihm. Also man sieht gar nichts mehr von Ike Barinholtz, hat sich auch nicht wirklich aus dem Film verabschiedet.
Ja.
Und dann ist der vermeintlich tot im Stuhl. Wir sehen den aber nicht so richtig.
Nee,
wir sehen keine Nahaufnahme mehr von ihm. Ob das ein Body-Double vielleicht war, das hätten sie genauso gut machen können. Und auch Tiffany Haddish, die noch kurz einmal irgendwie in eine Richtung rumschießt, ist dann auch so ganz also auch so nicht, auch so inszenierst du auch einen Tod nicht.
Nee, ich habe auch gedacht, dass er wenigstens noch einmal zu ihr kommt, sie einmal so ein letztes Röcheln hat oder irgendwas. Aber
die gucken einfach rein und dann liegt da Tiffany Haddish tot rum und das Body-Double von Ike Barinholtz. Da dachte ich so, okay, jetzt haben sie die relativ schnell und unzeremoniell.
Ja, wahrscheinlich zwei Drehtage und da musste alles reinpassen,
geht. Wirklich, genau das habe ich nämlich gedacht. So, legt euch mal auf den Boden, Ike ist schon weggefahren, der hat jetzt in Amerika noch eine Produktion, da können wir einfach so einen langhaarigen Typen hin, der mit dem Rücken da so irgendwie im Stuhl zusammengesackt ist. Ja. Und ihr guckt auch da nicht näher hin, ob die wirklich tot sind, sondern ihr guckt einfach in den Raum und sagt, ach, Mist, die Kiste, tschüssi, büssi. Und das nervt, da stolper ich dann drüber.
Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, weil ich dachte, das ist auch dafür, dass also außer, dass sie ihn in die Situation schickt, hat das ja auch dann wenig Bewandtnis. Also auch immer zu sagen, wir können hier nichts machen. Und man denkt, ja, aber seid ihr denn da für eine Institution? Und
ja,
so.
Das hat auch echt richtig krass genervt. Also zur Erklärung für die geneigte Zuhörerschaft. Tiffany Haddish irgendwann echt, die haben anfangs echt noch, da schleicht sie sich an ihm an und gibt ihm so einen GPS-Sender. Und die sind ganz nah in ihrer Investigation, auch an Nicolas Cage. Und auch als überlegen, wie können wir denn Nicolas Cage als prominente Figur damit irgendwie reinverweben, damit das alles Sinn macht, also für ihre Ermittlung. Und gen Ende ruft sie halt echt immer nur noch so kurz an, dann gibt so einen kurzen Splitscreen oder sowas. Nee, das ist, glaube ich, nicht mal ein Splitscreen. Das wäre so ein Cross. Wäre aber mit einem Splitscreen vielleicht sogar noch witziger gewesen. Und dann sagt sie, ja, wir haben verkackt übrigens, so und so ist gerade die Situation, die wollen dich gerade töten. Tschüss, klick.
Ja.
Oh, sie haben jetzt deine Tochter. Ich glaube, die haben jetzt beide Mädchen entführt. Tschüss. Und ich so, wow, jetzt haben sie die arme Frau nur noch so als Stichpunktgeber. Schade. Nicht richtig überlegt, was ich eigentlich mit den beiden CIA-Agenten machen möchte. Und nicht mal ein Kommentar. Es ist ja nicht mal so, dass die vielleicht erzkorrupt sind oder erzunfähig oder sonst was. Sondern es sind so komische, wabernde Mittelfiguren, die am Ende halt echt nur noch eine rein Mechanik haben. Und das merke ich.
Das merkst du.
Wollen wir noch über irgendwas quatschen oder wollen wir die Folge beenden? Wollen wir ein schlussendliches Fazit machen? Wie nähern wir uns da jetzt an?
Ja, ich glaube, so ein bisschen genäht haben wir, glaube ich, was uns daran auch gefällt, aber vor allem leider auch ein bisschen missfällt. Und
vielleicht wäre Renfield doch die bessere Entscheidung gewesen, obwohl mir ein Kumpel gesagt hat, der ist auch nicht gut.
Ja, das wird zu überprüfen sein.
Hast du den geguckt?
Nein, noch nicht.
Ah, okay.
Also ich bin interessiert auf jeden Fall.
Ja, vielleicht haben wir uns falsch entschieden, vielleicht hätten wir die 6 Euro investieren müssen, wer weiß. Aber ich fand die Unterhaltung dann doch hoffentlich auch für euch einigermaßen.
Genau, das war meine Hoffnung, dass wenn ich ein zweites Mal gucke. Also weil ich glaube, über den Film kann man schon so ein bisschen reden, das haben wir jetzt ja auch hoffentlich zur Zufriedenheit getan. Aber ein drittes Mal werde ich ihn definitiv nicht gucken, weil dazu ist er einfach zu egal.
Ich werde den, glaube ich, auch noch nicht mal Leuten empfehlen.
Ja, so Hardcore.
Also sie haben einen Film-Podcast dann.
Ja, so Hardcore-Cage-Fans, glaube ich, haben schon ihren Spaß, so zumindest ein paar Momente.
Ja, aber wie kann man den Film denn besser als Pick bewerten? Und ich bin auch nicht der allergrößte Pick-Fan, so, aber.
Aber Pick ist viel kompetenter.
Ja, und stabil und auch spannend und man hängt da drinne und auch von der Humorart geil zynisch, wenn da diese Köche da ihren Fight Club haben und so. Toll.
Ja.
Und dann sagen Leute, nee, der ist besser, der ist cleverer.
Nee, das der stimmt. ist leider überhaupt nicht cleverer. Ich glaube, das Problem ist, der will es gerne sein. Und ich verstehe auch, wenn man da seine 3, 4 Bier getrunken hat und diesen Film mit Kumpels gesehen hat, dass man das vielleicht auch nicht so ganz wahrnimmt. Aber wenn man einen cleveren Film gucken möchte, würde ich auch sagen, lieber Pick, lieber Adaption, lieber einen der gefühlt 50 anderen Filme, die Cage gemacht hat, außer Willy's Wonderland. Der ist nämlich auch ganz, ganz schlimm.
Stimmt.
Und das Wicked Man Remake vielleicht auch nicht, ja.
Schade. Na gut, wir verabschieden uns für dieses Mal. Ihr könnt uns ja gerne, falls ihr denkt, ey, das ist ein wirklich cleverer Metafilm und der ist spannend, Sebastian hat deine Schnauze, könnt ihr uns das gerne in die neue Kommentarfunktion bei Spotify reinjagen.
Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz erwähnen, irgendjemand hat uns neulich mal wieder gelobt.
Und Lob, das, da baden wir drin.
Habe ich dir weitergelitten?
Ja,
ne?
Ja, was du hast mir weitergelitten.
Wir wandert nochmal gleich. Da hat irgendjemand uns auf unserer Internetseite, die es ja auch noch gibt, filmezumdessert.de, aber ja. Ich glaube, ich muss die letzten beiden Filme da einpflegen. Da schrieb jemand, er möchte sich für diese schöne Podcast-Folge bedanken. Er mag den Film. Worum ging es denn
ich
da?
Ich glaube, um die Marvels. Und da
ja,
endlich
Marvels,
mal jemand,
ja.
Der auf unserer Seite ist bei dem Film, weil wir beide da alleine auf weiter Flur sind, dass wir sagen, hey, der erfüllt doch genau, was er will.
Ja, er schreibt, ich mag den Film, den ich sogar selber im Kino gesehen habe. Macht weiter so und freue mich auf die nächsten Folgen. Das hört man doch gerne.
Das
und
ist,
wenn ihr auch
Honig
ein, zwei
auf meine
Zeilen hinterlassen wollt.
Das könnt ihr, genau, das könnt ihr auf unserer Homepage Filme zum Dessert machen. Oder wie gesagt, in Spotify gibt es jetzt auch eine Feedback-Funktion. Und 5-Sterne-Bewertung, das ist auch mindestens genauso schön.
Genau. Und die andere Nachricht, erinnere mich dran, die werde ich bei der nächsten Folge vorwegbringen. Weil ich wurde auf Rambo 4 haben wir nicht zusammen gemacht. Das habe ich mit Alessandro gemacht.
Gott sei Dank. Ich dachte, ich habe wieder einen Fehler gemacht.
Nee, da werde ich dann, wenn ich mit ihm spreche, das haben wir nämlich auch nächste Woche vor, diese Nachricht hier eingehen, weil die ist sehr, ja, dann mehr dann.
Oh, da freue ich mich auch, da werde ich direkt reinhören, wenn ihr von einem Kommentar zerpflückt werdet.
Oh, jetzt habe ich hier bei Facebook, wo ich nachgucken wollte, versehentlich wieder so ein Smiley auf eine Antwort gepostet.
Okay, mach aus, mach mir einen Abbruch. bis zum nächsten Mal.
Habt einen schönen Tag, auf Wiedersehen.